Ich möchte Sie beide um Entschuldigung bitten. Aber eine Frage müssen Sie mir beantworten. Sie beide wollten mich.
Cheers, lieber Hörer, und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheers Frasier, dem deutschen Cheers und Frasier Podcast. Ich begrüße zu einer gemütlichen Therapierunde auf der anderen Seite des Internets den guten André. Hallo.
Ich möchte heute unter meinem neuen Pseudonym bekannt werden, und zwar
Ulf
Arnold Mörderfucker.
Mörderfucker, okay.
Ja.
Ja, wenn ich dran denke und ich nochmal namentlich anspreche, dann werde ich das gerne tun. Wenn wir dran denken, werden wir es auch in die Shownotes aufnehmen. Aber ihr merkt schon, wir sind quasi schon mitten in der neuen Frasier-Folge, wo wir noch gar nicht hinwollen, denn es gibt News für die Leute, die sich immer noch schwer tun und sagen, ja, ich würde es ja gern sehen, aber ich weiß nicht wo und wie. Ja, dann müsst ihr es denen nachtun, die es schon getan haben, denn auf Amazon ist die Frasier-DVD-Box unter den Bestsellern wieder, oder?
Ja, und wem ist es zu verdanken? Wem ist es zu verdanken? Gerade wo wir einen Podcast über Frasier machen, also gern geschehen CBS und Paramount, gern geschehen.
Ja, unsere Kontodaten könnt ihr auf Anfrage in Empfang nehmen. Aber für die Leute, die sagen, nee, ich habe ja auch gar nichts mehr, wo ich mir die Dinger hinschieben kann, die können auch Paramount Plus abonnieren. Da ist nämlich beides jetzt tatsächlich in HD.
Genau. Das war ja schon seit ein paar Monaten beide Serien da. Allerdings waren das vorher wirklich, wirklich schräg. Also Cheers ging noch, Cheers sah aus, wie die DVDs auch aussehen. Aber das Frasier Master, was da fürs Bild benutzt wurde, war wirklich, wirklich schrecklich. Mit Bildfragmenten oben am Rand und so und das Bild total grisselig. Das sah aus wie eine alte VHS. Ich weiß nicht, wo die das ausgekramt haben, zumal Paramount in Amerika YouTube. Die HD-Fassung schon lange hatte. Aber jetzt wurde beides geupdatet. Jetzt haben wir auch HD in Deutschland und das Frasier-Bild sieht besser aus als jemals zuvor hierzulande. Denn auch zu kaufen gibt es ja Frasier und auch Cheers nur auf DVD. Das heißt, das ist das bestmögliche Bild, was man im Moment bekommen kann bei Paramount Plus, sofern man auf Deutsch gucken möchte. Ja, und mir gefällt's.
Ja, das glaube ich tatsächlich. In 16:9 würde ich die alten Folgen tatsächlich auch gerne mal sehen. Du sagtest, auf Blu-ray sind die ja auch 4:3. Sprich, man hat das erweiterte Bild der Aufnahmen genommen, aber ich glaube dann je nach Szene oben und unten ein bisschen abgeschnitten oder links und rechts, je nachdem. Wenn links der Azubi zu sehen war oder ganz oben genau. Das Mikrofon reinhing.
Das ist also
das entsprechend kaschiert.
Für alle,
nicht
die
wie bei
sich,
Buffy.
Nee, nicht wie bei Buffy. Ja, aber Buffy wurde auch sehr, sehr lieblos restauriert, muss man dazu sagen. Aber für alle, die das nicht wissen, die meisten Serien oder die meisten Sitcoms, besser gesagt, in den 90ern wurden in 16:9 aufgenommen, auch weil es günstiger war, weil die Kameras halt mehrfach verwendet werden konnten für mehrere Produktionen. Und wurden dann fürs TV einfach beschnitten. Und deswegen wurden die Szenen schon so in Szene gesetzt, dass sie in 4:3 funktionieren. Und links und rechts war halt einfach zusätzliches Bildmaterial, was aber nicht wichtig war für die Folge selber. Aber es wurde in 16:9 gedreht. Und deswegen existieren auch 16:9 Master tatsächlich. Das ist bei Friends genau dasselbe. Nur dadurch passiert es hier und da mal, dass am Rand vielleicht ein Stand-in steht, was gar nicht zu sehen sein sollte. Oder eine Kamera zu sehen ist oder ein Crewmitglied oder so. Das kann mal vorkommen. Manchmal trickst man dann noch um, indem man die Seiten ein bisschen beschneidet, also oben und unten ein bisschen beschneidet, dass das Bild ein bisschen kleiner ist. Das scheint bei Frasier der Fall zu sein. Wir haben das kurz mal verglichen mit der 4:3 Version und ein bisschen beschnitten ist es oben und unten, aber links und rechts ist definitiv mehr Bildmaterial vorhanden. Also hat man da auf Item Master oder auf das Originalaufnahmeband zurückgegriffen. Und ich finde das gut. Ich finde 16:9, selbst wenn da vielleicht mal ein paar Sachen im Bild sind am Rand, die nicht rein sollten, hilft so alten Serien trotzdem noch in die Moderne zu kommen.
Das stimmt. Also im Endeffekt könnt ihr auf Paramount Plus jetzt mehr Frasier sehen als jemals zuvor, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Cheers ist allerdings weiterhin 4:3, weil das wurde auch in 4:3 gedreht. Also
das ist ja auch von Anno Tobak.
Ja, 84 bis 93 oder so? Nee, 82 bis 93 war das, glaube ich.
Ja, 11 Jahre, genau.
Ja.
Ja. Hört und sieht man tatsächlich auch.
Das ist älter als ich. Du bist gerade aus dem Windeln entwachsen, als Cheers losging, und ich war noch ein sehnsüchtiger Blick im Auge eines Brummifahrers.
Ja, sehr richtig. Apropos sehnsüchtige Blicke, den widmen wir uns nämlich jetzt. Und zwar in der 6. Folge des Frasier Rebootes. Zu Englisch Blind Date, zu Deutsch Blind Date.
Oh, da haben sie sich aber richtig Mühe gegeben mit der Übersetzung. Das ist ja der Hammer.
Ja, aber viel mehr ist ja auch nicht drin. Sie hätten natürlich sehr kreativ sein können und sagen, das Mörder-Theaterstück. Aber da wären wir nicht so weit mitgekommen.
Blind Date, Punkt, Punkt, Punkt und der Doktor war's. Und der Butler war's.
Ja, Regie führte Kelly Park, wie auch in Folge, lass mich nicht lügen, 3. Ähnlich erfolgreich tatsächlich, aber hier hat sie auch tatsächlich nicht viele Möglichkeiten. Mhm. Buch schrieb Joe Cristalli und das Ganze lief am 9.11.2023. Und ich bin überhaupt nicht dran zu sagen, worum es geht, aber so um so viel geht es tatsächlich gar nicht. Es geht um Sex, 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 Sex. Und Mord, 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 Mord.
Sex und Mord, deine Memoiren. Dann lass mich kurz mal den Inhalt zusammenfassen und ich glaube, ich kann mich da ganz, ganz kurz zusammenfassen, denn der Inhalt ist einfach nur, dass Eve, Frasier und Freddy jeweils ein Blind Date verschaffen möchte am selben Abend und das Blind Date kommt dann, also eines der Blind Dates kommt dann auch bei Frasier an. Allerdings glauben beide, sowohl Freddy als auch Frasier, dass Blind Date wäre für sie bestimmt, also der eine sagt für mich, der andere sagt auch für mich. die halbe Folge dreht sich darum, herauszufinden, für wen ist denn das Blind Date. Und dann kommt das zweite Date dazu, was sich dann schließlich als tatsächliches Date für Frasier herausstellt, nachdem die schon herausgefunden haben, dass das erste Date, obwohl es für Freddy war, ebenfalls Interesse an Frasier hat. Und weil die beiden es dann total verkacken, sagen beide Frauen, ja gut, dann hauen wir jetzt ab und trinken selber was. Bleibt mal zu Hause, Jungs. Ihr habt verkackt. Und ja, das war quasi die Haupthandlung. Nebenhandlung ist, dass Eve ein Theaterstück hat und Alan und Olivia dazu einlädt. Und das natürlich absolut beschissen ist, was den beiden von vornherein klar war. Aber aus Höflichkeit waren sie dann trotzdem da. Und der dritte Hauptplot ist kein David! Yay!
Ich wollte gerade sagen, mit ein bisschen Glück erfahren wir in der nächsten Folge, dass David von Frasier erschlagen wurde und im Osambuku vor sich hin kochte. Das wäre tatsächlich mein großes Highlight.
Nein, ich glaube, David ist zwischen den Folgen ermordet worden und dadurch kam Eve auf die Idee für das Theaterstück.
Ihre Freundin. Eve muss ja nur mitspielen. Sie ist ja nur
die Mörder-Sucherin. Ja gut, die hat denn Eve hat David umgebracht und hat der Freundin dann gesagt, hier, schreib mal das Stück, ich sag dir, was passiert ist.
Also, du meinst so ein bisschen, wie O.J. Simpson damals sein Buch geschrieben hat, ja? Wenn ich's getan hätte, dann hätte ich's so
dann
getan.
Dann hätte ich's so getan, aber ich hab's nicht getan.
Sehr schön, ja, damit sind wir auch schon mit in der Haltung, denn wir beginnen im Mahonies und da, ja, fragt Eve ganz unschuldig, Olivia und Ellen, die komischerweise zusammen trinken sind, wahrscheinlich ist gerade Mittagspause oder so, ob sie denn am Wochenende Zeit hätten, also am Samstag. Und Olivia schüttelt schon mit dem Kopf, ja, sie ahnt schon Schlimmes. Und Ellen sagt, nein, wir sind vogelfrei und können jederzeit. Und dann heißt es, ja, super, meine Freundin hat ein Ding geschrieben, das spiele ich mit. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Im Hintergrund hängt das Poster, ich finde es schon super, Death in Murderbury. Und ja, so zieht es sich dann auch fort. Also wie gesagt, es ist kreativ schlecht geschrieben, offensichtlich. Also es gibt Eve ja auch zu, die sagt ja, ich bin noch nicht so durch den Plot durchgestiegen, es ist sehr kompliziert und normalerweise gibt man dem Publikum ja auch Hinweise, das machen wir gar nicht und am Ende ist es jemand, mit dem man gar nicht gerechnet hat.
Ja, und manchmal ändert sich das auch mittendrin und irgendwie so, ja, das ist ja hier auch passiert. Ja, der zweite Akt ist gestrichen, so. Das ist, ja, ich fand sehr schön die Reaktion erstmal von Olivia, als Ellen sagt, ja, klar, wir haben beide frei, wir haben nichts vor, so. Und sie, bist du verrückt, jetzt will sie, dass wir sie zum Flughafen fahren oder ihr beim Umzug helfen oder so. Und dann kommt Eve und sagt, ja, hier, dann könnt ihr ja hier beim Stück zuschauen. Und Olivia, können wir dich nicht lieber zum Flughafen fahren? Das fand ich tatsächlich ganz lustig. Und auch, ja, ich glaube, das, was schon gezeigt hat, worauf es hinausläuft, war, als sie gesagt hat, wie ihr Charaktername im Stück heißen wird, nämlich Aaron Murderfinder. Das ist so Fanfiction-Level par excellence, oder?
Ja, irgendwie schon. Also das ist so, ich glaube, selbst heute sind viele Fanfiction-Schreiber ein bisschen weiter.
Und ich glaube, wenn ich so ihr Kostüm sehe, dass sie auch als Charakter wahrscheinlich irgendwie die uneheliche Tochter von Sherlock Holmes und Moriarty ist oder irgendwie sowas und war schon immer die Beste auf der ganzen Welt und hat Superkräfte oder irgendwie so ein richtig Mary Sue.
Ja, das passt total tatsächlich. Und ich bin auch froh, dass wir ein bisschen was davon sehen später. Im Onis geht es dann aber erstmal um Fraser und seine Beziehungen, der da natürlich immer ein bisschen Probleme mit hat. Und während Ellen über Frasers Beziehungen spricht, achte bitte mal auf Olivias Gesicht. Die Dame, wenn sie nicht von der Schauspielschule geflogen ist, hat zumindest den Kurs verpasst, was mache ich mit meinem Gesicht, wenn die anderen Schauspieler und ich gerade keinen Text habe. Das ist total faszinierend zu sehen.
Sie saß ja ganz rechts am Tisch. Vielleicht hat sie gedacht, das ist noch wie früher, 4:3 und wird abgeschnitten vom Bild.
Dann hätte sie vielleicht eher ihren Text geguckt, glaube ich. Aber das ist, wie gesagt, schon irgendwie seltsam zu sehen, was sie da tut. Interessant ist es aber zu hören, als man über Fragers Beziehung redet. Und am besten fand ich tatsächlich, als dann gesagt wurde, ja, hör mal, Fraser, die Dame aus dem Linguistics-Department, die steht ja eigentlich voll auf dich. Und er überlegt und sagt so, ist das nicht die, deren drei Ehemänner auf mysteriöse Weise umgekommen sind? Und dann sagt, glaube ich, Olivia, nee, nur zwei. Der dritte wird noch vermisst. Und in dem Moment überlegt Fraser wirklich, ob er sie nehmen soll, weil er offensichtlich so verzweifelt ist. Ich fand das großartig.
Nee, er sagt, ja gut, sie ist ja schon ziemlich heiß, ne? Also
Ja, das fand ich sehr, 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 sehr spaßig tatsächlich. Und dann geht es ein bisschen um Freddys Unfähigkeit zu daten, weil er ja emotionally not available ist. Fand ich interessant, aber ein bisschen aus dem Hut gezaubert, weil das wäre, glaube ich, eher was ich Eve andichten würde, die ja vor einem Jahr ihren Freund verloren hat. Ich sehe da tatsächlich im Moment keine Historie, die wir von Freddy schon kennen, die das irgendwie unterfüttert. Nee. Gerade weil er letztens einen auf Womanizer gemacht hat und so weiter und so fort. Vorgeschoben oder nicht.
Ja, das stimmt. Aber wir haben ja auch zu Freddy so überhaupt keine Geschichte, was Beziehungen angeht. Ja. Deswegen muss man halt einfach so hinnehmen, wie es hier geschrieben wird für den Plot, ne?
Ja, ich glaub's dir tatsächlich. Und schön fand ich dann auch, wie wir das Dilemma hier vorbereiten. Nämlich, dass sie sagt, pass mal auf, damit du dich da nicht wieder rausfindest, sage ich dir überhaupt nichts über dein Date. Mhm. Und Fraser findet das so super. Ja, bravo, so findet man seinen Seelenverwandten, den man gar nichts anderes weiß. So machst du das mit mir auch.
Ja, ich fand es Frasers naiv-kindliche Reaktionen, die mehrfach in dieser Folge aufkamen, waren ein wahrer Freudenschmaus für mich. Also das war wirklich so der alte Mann, der sich nochmal freut, irgendwie auf die Piste zu gehen und gewollt zu sein und so ein kindliches Spielvergnügen daran zu haben an der ganzen Geschichte. Das fand ich tatsächlich ganz niedlich.
Ja, ich fand es aber hier und da tatsächlich ein bisschen too much. Entweder gespielt oder absichtlich, dann fand ich es aber nicht mehr lustig. Ich fand es noch so ein bisschen süß, als Fraser so sein Date vorbereitet und in den Spiegel guckt und ihm tierisch einer abgeht tatsächlich. Was mir so den ersten Dämpfer verpasste, war dann der Auftritt von Date Nummer 1, June Patrick. Mhm. Weil da rasselten direkt mehrere Sachen auf mich ein, die nicht funktionieren, beziehungsweise die hier funktionieren müssen, damit wir diese Geschichte erzählen können. Punkt 1 war für mich, dass sie ja quasi sich auch überhaupt nicht richtig vorstellt, wie, ja, ich bin hier, ne, ist Freddy da, bla bla bla. Das fällt alles flach. Das finde ich unrealistisch, wenn sie eigentlich nur mit Freddy verabredet war. Kann sein, dass sie gehört hat, oh, was ist der Sohn vom berühmten Fraser Crane? Ja, da, ne, da bin ich scharf drauf, dass sie es drauf angelegt hat. Dann hätte sie aber vielleicht ein bisschen ablehnender zu Freddy sein sollen. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen schwierig, wie man da hinkommen wollte. Und was ich erschreckend fand tatsächlich, ich habe die Dame angeguckt und sagte, das kann doch nie im Leben das Date für Freddy sein. Nie im Leben. Ja. Das mag jetzt ein bisschen böse klingen, aber wie alt hättest du die Dame geschätzt? Ich habe mich erschrocken.
Ich hätte wohlwollende Mitte 30 gesagt, hätte aber wahrscheinlich eher Ende 30 gedacht.
Tatsächlich, ich habe so auf 50 und wild operiert getippt.
Okay.
Tatsächlich ist June Diane Raphael, die Dame spielt, 43. Finde ich tatsächlich für beide schwierig. Für Freddy allerdings so, wenn man jetzt von Rollenklischees ausgehen möchte, ein bisschen schwieriger. Die sah aus, die hätte seine Mutter sein können. Kommt natürlich nicht, je nachdem wann sie die Pubertät, aber ist ja auch egal. Aber ich hätte nie im Leben darauf getippt, dass Eve, die ja im selben Alter wie Freddy sagt, so, jetzt schiebe ich hier mal eine an, die mal locker irgendwie 14 Jahre älter ist. Insofern hätte auch Freddy erstmal annehmen sollen, ja, das ist definitiv das Date meines Vaters, nicht meins. Dass er das so drauf abfällt. Ich meine, vielleicht weiß Eve, dass Freddy total auf alte Weiber steht.
Ja, das kann natürlich sein, dass sie halt sein Typ ist. Und sie, weil sie hat ja für Fraser definitiv auch seinen Typ ausgesucht, ne? also ja, die nachher kam, die hat ja durchaus auch optische Ähnlichkeit zu Lilith gehabt, auch wenn sie nicht ganz so blass war.
Nur in warm, ich wollte gerade sagen.
und sehr gebildet und Opernsängerin, hat in Mailand gewohnt, die wusste genau, worauf Fraser steht. Und ich nehme an, dass das hier auch, dass das einfach Freddys Typ sein würde. Und sie mussten halt irgendwie den Spagat finden zwischen nicht zu jung und nicht zu alt, damit beide Altersgruppen von Vater und Sohn irgendwie dran Interesse haben. Und ja, das ist nicht ganz so offensichtlich. Ich verstehe, warum sie es so gemacht haben.
Ich auch.
Ich fand aber auch die ganze Zeit, und ich stimme da voll zu, dass vorausgesetzt, dass Freddy kein Fetisch für ältere Frauen hat, was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Ich meine, es gibt viele
Perverse.
Naja, es gibt viele so Mid-20er und Anfang 30er, die was mit 40-plus-Frauen anfangen. Yes. So.
Also ich bin Domian-Hörer, da haben auch viele 20-Jährige angerufen, die gerne mal auf die Jagd ins Altersheim gehen. Die sagten, mir geht einer ab, wenn ich eine 80-Jährige vernaschen kann.
Also ich finde es nicht so ungewöhnlich, aber da wir nichts über Freddy wissen, wirkt es halt erstmal ungewöhnlich, ne? Also das ist so unerwartet vor allen Dingen, weil muss man denn so hinnehmen, aber ich fand die June-Darstellerin trotzdem recht sympathisch, von dem, wie sie quasi beide Seiten bedienen. Es war nicht zu over the top.
Ja, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich fand es nicht zu over the top, aber ich fand es halt mal turbo unrealistisch.
Ja,
klar, sie
aber
kennt Lacroix-Kissen, steht auf Frasers Gag mit dem Juni. Und dann kaum kommt Freddy rein, ja, ich finde den Sport finde ich total super, Schalke, hey. Der Spagat war mir ein bisschen zu weit. Also ja, da ist einiges gerissen bei, würde ich mal so sagen.
Wahrscheinlich ist sie gebildet, aber hat halt auch ganz normale Interessen und für die normalen Interessen wurde sie für Freddy ausgesucht. Dass sie aber reinkam, hat gedacht, oh, der Fraser, der ist ja eigentlich auch ein heißer Typ, so, und dann
und seine Lacroix-Kissen.
Gedacht hat, okay, dann lasse ich jetzt mal ein bisschen mein kulturelles Wissen für mich arbeiten. Kann ich auch gelten lassen. Das ist halt das eine mögen und das andere halt so sekundär, weißt du? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das, was die Folge für mich ein bisschen rettet, von der ganzen Konstruiertheit, und da kommt noch sehr viel mehr, weil ich finde, kaum eine Frasier- oder Shears-Folge hat so ein Flair eines Kammerspiels wie diese Folge hier gehabt. Und das rettet die Folge ein bisschen, weil ich finde, so Kammerspiele, die dürfen auch ein bisschen holzhammerig sein.
Da muss ich fairerweise sagen, das hatten wir in Frasier öfter mal, nur da war es nicht so zerrissen. Aber wir kommen von dieser Zerrissenheit auch zu schönen Dingen, weil ich mochte direkt von Anfang an diese ganze Situation um June herum. Dieses Freddy kommt rein, Fraser ist in der Küche. Freddy geht in die Küche, Fraser kommt raus und so weiter und so fort. Das war wirklich, wirklich schön gemacht.
Ja.
Wir hatten es, also da muss ich tatsächlich sagen, das ist so der Negativpunkt, der mich die ganze Folge hindurch verfolgt hat. Das hatten wir in Fraser, ich weiß nicht, ob in Cheers, auch x-mal besser tatsächlich. Aber ich finde schön, dass man sich dem mal wieder ein bisschen widmet. Es ist halt so ein typisches Ding für eine Sitcom. Und das funktioniert ja auch erstaunlich gut tatsächlich. Und vor allem zieht es sich nicht die ganze Folge. Mal ganz davon ab, dass man das nicht hätte machen können bei 30 Minuten. Aber die beiden realisieren ja doch für meinen Geschmack relativ pünktlich, dass sie das gleiche Date meinen, was da draußen sitzt, und schauen dann erstmal. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Dass sie das nicht bis zum bitteren Ende durchgezogen haben, weil das hätte ich dann übel gefunden.
Ich fand,
und die Gefahr war da.
Es war schon an der Grenze des Unangenehmen tatsächlich. Und da war ich recht dankbar, dass die Auflösung dann recht schnell kam und sie dann damit arbeiten mussten und nicht weiterhin dieses vorgeschobene aneinander vorbeireden, aneinander vorbeilaufen und so weiter. Es war aber als Gag ganz nett, es war ja so fast schon Benny Hill-Routine. Hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, allerdings nur im Hinblick auf, dass ich das halt so als Kammerspiel aufgenommen habe. Das habe ich auch schon deutlich besser in Sitcoms pointiert gesehen, aber dafür da war es halt kurz genug, dass man das genießen konnte. Ein Glück war David nicht dabei, und das sage ich aus dem Grund, weil es gab ja in Folge 2 auch eine ähnliche Szene mit Stichwort jetzt ins Bild laufen, Witz passiert, aus dem Bild wieder rausgehen. Und David hat da halt völlig versagt in Folge 2, also der Darsteller. Da hast du wirklich gesehen, wie jemand da ihm, Stichwort hier, hinter der Kamera eine Karte hochgehalten hat, jetzt los oder so. Und hier passte das Timing deutlich besser. Es war nicht so offensichtlich. Es war aber trotzdem ein bisschen holzhammerig, was ich dem aber verzeihe, weil es halt so ein Kammerspielartig ist. Also, ja, sie hätten es nicht weiter ausreizen dürfen, als es war. Da hast du definitiv recht.
Ja, dafür kommt die B-Handlung sehr, sehr kurz, denn da schwenken wir kurz hin, sehen, und das fand ich tatsächlich lustig, allein optisch, dass Olivia und Ellen die einzigen sind, die das Theaterstück sehen. Wirklich die einzigen.
Und sie sind die einzigen, sitzen trotzdem nicht in der ersten Reihe.
Ja, sie waren, ich nehme mal an, sie waren pünktlich da und haben gesagt, da sind wir mal höflich, gehen nicht ganz nach vorne. Es erklärt sich aber auch ein bisschen daraus, dann, dass das für das Theaterstück dann offensichtlich alle Leute, die an Extras noch verfügbar waren, auf die Bühne gestellt wurden. Denn soweit ich es in den Shownotes, in der IMDb richtig gesehen habe, ist auch die Dame, die Davids Date gespielt hat, wieder eine der Leute, die da rumstehen tatsächlich, nur in einem anderen Kostüm. Insofern fand ich es ganz schön. Diesen kurzen Ausschnitt, den wir sehen, fand ich auch gut. Bin aber ganz froh, dass man da nicht mehr von gezeigt hat, weil das wäre, glaube ich, in die Hose gegangen. Mehr als das, was man hat, hätte man, glaube ich, zumindest schreiberisch, was man bisher in der Serie geleistet hat, glaube ich, nicht reißen können. Da hätte man sich, glaube ich, arg anstrengen müssen. Das glaube ich nicht.
Das war schon genau richtig so. Also, dass es halt so eine kleine Gag-Behandlung ist, die auch nicht in irgendeiner Weise wichtig ist. Es ist einfach nur für ein paar Gags da und dann auch schnell wieder weg. Also, das war schon in Ordnung dargestellt.
Ja, fand ich auch. Aber wie gesagt, mehr hätte es wirklich nicht sein sollen. Und wie gesagt, für so eine Mini-Behandlung war das super. Dann kommt so ein für mich ärgerlicher Teil in der A-Handlung, weil das so dieses Zwiegespräch zwischen Fraser und Freddy ist, wo man sich halt auf so billige Stereotypen beschränkt. Fraser, der die ganze Zeit Freddys Grammatik kritisiert, was einmal ganz lustig ist, aber dass es durchzieht, fand ich so ein bisschen, zumal ja vorher immer wieder betont wurde, Freddy ist belesen, der ist relativ gut gebildet aufgewachsen, dem passiert sowas eigentlich nicht, der kommt ja nicht von der Straße. Und für mich gipfelte das so ein bisschen dann drin, was so das faule Schreiben angeht, dieses wirklich billige Gag-Schreiben ist dieses, wo Fraser dann rausgeht und die beiden überlegen halt, wessen Date ist sie wohl? Und sie tippt dann so lautsprechend in ihr Handy.
Oh ja,
Date
das war
is going
schlimm.
Well. Having fun with FR, haha, Autofill. Nein, das ist kein Lebewesen. Das macht niemand. Niemand liest es laut vor. Niemand buchstabiert den Namen, sagt, haha, Autofill. Darum fand ich es noch nicht mal lustig.
Nee, das war auch der Gag, der für mich völlig versagt hat. Also.
Ja.
Das ist halt, in Sitcoms bist du ja, oder bin ich zumindest, immer etwas gelediger, was die Realität angeht für den Gag, ne? Also der Gag muss zuerst kommen und wenn er lustig ist, ist er lustig. Aber wenn der Gag nicht lustig ist und dann noch unrealistisch, dann versagt es halt an beiden Stellen und das war so einer, wo man sitzt und denkt, das funktioniert nicht mal in der Sitcom. So, ja.
Und das geht so ein bisschen weiter, darum sag ich ja, das wirkt halt alles so ein bisschen wie ein Aufguss nach Schema F. Und hingesetzt, das hat doch bisher immer gut funktioniert, machen wir es so ähnlich und variieren es. Und das ist halt dann hier, dass Fraser sagt, komm, wir setzen uns beide hin. Und neben den sie sich setzt, auf den steht sie dann. Es war klar, dass sie zwischen die beiden geht. Es war, als er das gesagt hatte, war es klar. Und als danach gefragt wurde, welche Schauspieler sie mag, war klar, dass sie entweder eine Frau nennt oder tatsächlich beides. Und hier nennt sie einmal den Hemsworth, einen der, ich weiß gar nicht mehr welchen, oder
Liam.
Alle. Und sagt, Liam. Und sagt, ne, jung und stark. Aber ich stehe halt auch auf Kevin Costner. Nicht, dass ich Fraser mit Kevin Costner vergleichen möchte, aber die Altersklasse geht in die ungefähre Richtung oder zumindest die Haarfarbe. Auch das war so unendlich klar und das hat mich geärgert. Ich habe ja bei der Folge mit dem Club gesagt, das war ja auch so ein bisschen Aufguss, aber sowas mit der Tür, dass man sagt, okay, wir nehmen etwas, was in ganz vielen Sitcoms vorkommt, aber wir schaffen es, da einen draufzusetzen. Und da krepiert die Folge hier ganz oft, weil sie genau das macht, was man erwartet und was auch erwartbar war für das Format. Und das fand ich sehr, 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 sehr schade ab hier.
Ja. Ich stimme zu. Wobei ich sagen muss, der alte Kevin Costner hat durchaus Ähnlichkeit zum alten Fraser. Kommt halt mit dem Alter. Aber Gags waren jetzt nicht die originellsten und sie haben auch wirklich nicht alle gezündet. Das stimmt.
Ja, das und vor allem wirkt es dann zum Teil auch sehr konstruiert. Wirkt es bei Fraser auch, aber auf so einem anderen Niveau. Was hier so typisch für mich ist, wo ich sage, okay, das war konstruiert, das fand ich aber noch irgendwie lustig. Weil es halt so ein schöner Treffer von Fraser war. Und das ist dann, wie er irgendwie zu seinem Sohn sagt, hör mal, ich habe deinen Kalender gesehen. Und das ist das Nächste, wo du dazu kommst, dich neben June auszuziehen. Wie haben die das im Deutschen gemacht?
Mr. July, ich habe deinen Kalender gesehen. So nah wirst du nie wieder einer June kommen.
Ah, okay, also man hat man im Englischen quasi gelassen. Ne?
Ja, das, so nah kommst du nie wieder an eine June. So war das irgendwie so, ja.
Ja, ergibt im Englischen natürlich mehr Sinn, wenn du gar nicht fähig bist, Englisch zu sprechen, dann hast du natürlich verloren bei dem
Gag. Ja, Gag, ne? Aber das ist ein Gag. Da wäre es sehr schwierig geworden, ein deutsches Äquivalent zu finden, was immer noch das Wortspiel drin hat.
Es sei denn, die Frau hätte sich die ganze Zeit Juni genannt.
Ja,
gut. Dann wäre sie aber eher ein Blumenkind gewesen, eher, glaube ich.
Hallo, ich bin Juni. Na gut, man hätte vielleicht irgendwie rund unterbringen können, und wenn sie es nur offscreen sagt, ja, ich bin June, meine Freundin nennt mich Juni oder sowas. Ja. Das hätte man, wenn man es hätte machen wollen, aber...
Nee, ach, ich glaube, so weit sind wir mittlerweile
für einen Gag sowas umschreiben, ist auch Blödsinn. Also, ich denke, das war schon, wir haben 2023, also die Leute sollten da schon...
Wir haben 2023, ja, da hast du durchaus recht.
Meine Freundin ist weg und hat sich verbrannt in der Südsee. Ja,
ja, es geht dann so ein bisschen weiter, wo ich denke, ja, eigentlich ganz cool, aber irgendwie hakelte das für mich. Denn Fraser denkt, dass Freddy denkt, dass Fraser schon längst aus dem Dating-Alter raus ist. Und Freddy quittiert im Endeffekt mit so einem, ja, stimmt, alter Mann, lass es bleiben. Bin ich vielleicht so ein bisschen für, finde es aber ganz hart, wenn der Sohn das dem Vater sagt, tatsächlich. Finde auf der anderen Seite aber auch ein bisschen albern, dass Fraser dann gegensteuert, indem er sich da hinsetzt und sagt, in seiner Freizeit spielt er gerne Lasertag.
Ja.
Das fand ich sehr lustig, aber auch ein bisschen drüber tatsächlich.
Aber das war lustig, weil alle drei, die da saßen, Fraser eingeschlossen, so einen Blick hatten wie...
Der lügt.
Keiner hat es ihm geglaubt, er selber hat es nicht geglaubt. Das war schon ganz lustig.
Ja, und tatsächlich kommt dann so der Teil, wo ich wirklich grinsend vor dem Fernseher gesessen habe.
Ich möchte dir sagen, dass jetzt mein Lieblingsgag kommt.
War das der, wo er sagt, es ist Frasers Date, er macht die Tür auf und da steht die Oma?
Ja, aber nicht nur deswegen. Also erstmal, mir war klar, sie ist nicht das Date. Es gibt
das war jedem klar.
Es war irgendein anderer Grund. Mir war nicht ganz klar, was der Grund ist. Ne? Hätte ja alles sein können.
Also mir war klar, dass sie irgendwas möchte.
Ja.
Also irgendwie Mehl, Zucker, irgendwie.
Absoluter Lieblingsmoment in dieser Folge
She's old
ist.
Enough.
Nein. Mein absoluter Lieblingsmoment ist, wo er sie in die Wohnung reißt, sie dann da hinstellt, mit Freddy rausgeht und redet, wieder reinkommt und sie steht immer noch da. So, hat sich nicht bewegt und kein Wort gesagt. So wie ein Wellensittich, den du eine Decke über den Kopf wirfst, weißt du, der weg ist in dem Moment. Und sie stand da immer noch so in derselben Statur, so völlig verdattet. Was ist gerade passiert? Da habe ich laut losgelacht tatsächlich, die arme kleine Oma.
Also ich habe tatsächlich einmal laut losgelacht, dass sie draußen stehen und Fraser sagt, she's old enough to be, und Freddy sagt so, your sister?
Ja.
Das fand ich, hat gesessen und fand ich sehr, sehr lustig. Und tatsächlich, als er dann diese arme alte Oma nimmt und quer durch die Wohnung zerrt.
Ja, ja.
Das macht er ja mehrfach, das fand ich richtig, richtig großartig. Ja. Dieses Klack. Und die Oma so wackelt so hinterher. Ja. Ich fand es richtig, richtig gut. Und dass es sich dann schnell aufklärt, fand ich auch sehr schön, dass man die arme Frau dann nicht ewig stehen lässt und der Meinung ist, man könnte uns verkaufen, die war wirklich als Frasers Date gedacht.
Ja, das war total... Die Oma, die darf auch gerne wiederkommen. Die war mein Highlight. Ich adoptiere sie. Nette Oma.
Die fand ich auch super.
Und sie ist ja. Die Babysitterin für Eve.
Eddie. Also, die Eve ist ja erwachsen.
Ja, aber sie ist Eves Babysitterin für Eves Kind.
Genau.
Und vielleicht kommt sie ja wieder, weil Freddy sagt ja auch, ja, ich wusste es, das ist Ida, die ist schon haben wir vor Monaten gesehen, das ist Eves Babysitterin. der hat genau gewusst, was abgeht. Das fand ich auch sehr schön. Der hat einfach nur draufgehauen, sozusagen.
Ja, weil er, glaube ich, schon geahnt hat, dass seine Fälle wegschwimmen, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ich fand allerdings den Gag mit dem Bidet auch wieder so ein bisschen schwach. Also sie sagt, ich hab gewettet, ob ihr ein Bidet habt. Fraser, wer hat denn kein Bidet?
Aber das ist... Wenn jemand ein Bidet hat, dann definitiv Fraser. Wobei, früher hatte er keins. Ich erinnere mich an die Folge, wo das Klo kaputt war. Da war kein Bidet zu sehen.
Ja, aber allerdings hat er ja noch einen Paravent, der auch den Teil von der Wanne und der Toilette nach hinten weg abtritt. Vielleicht war da noch eines oder es war eine Sauna. Bei Frasers Geld kann ich vorstellen, dass da auch eine kleine Asiatin sitzt, die ihm alles wegputzt, wenn er das möchte. Ja, und tatsächlich ist Freddy dann so böse und sabotiert Frasers Essen, indem er es hochdreht und rennt.
Aber die Reaktion war super. Saboteur!
Rennt dann ins Wohnzimmer. Die gute June hat nichts mitbekommen und telefoniert gerade und sagt, eigentlich war ich ja mit dem Feuerwehrmann verabredet. Aber ich bin schon scharf auf den älteren Herrn. Und tatsächlich gesteht Freddy das dann Frasier und Frasier freut sich so im Hintergrund. Das wirkte auch sehr unrealistisch aufgesetzt. Nein, also
die Reaktion fand ich super.
Echt? Nee, ich fand sie
total lieber. Das war einfach nur so, ja, aber sie ist eigentlich nur scharf auf dich. Und seine Reaktion, das war so eine Sekunde so, yay! So, das fand ich
ja,
super.
Ja, aber das ist so Disney-Comics. Das ist nicht Frasier, wie es bisher war. Also, ne, naja, der mag im Hintergrund da getanzt haben, aber...
Doch. Frasier kann auch albern sein. Frasier ist auch, gerade wenn sein durchaus mal arrogantes, narzisstisches Herz gefüttert wird, dann kann der auch tatsächlich sehr albern darauf reagieren und sehr eitel darauf reagieren und das passt. Und wenn wir dann noch uns vorstellen, dass Frasier hier seit ein paar Monaten oder Jahren nichts mehr an Land gezogen hat.
Es geht mir nicht darum, dass er so reagiert. Es geht mir um die Darstellung der Reaktion. Ich finde, dass Kelsey Grammer da doch, wie gesagt, guck du mal Frasier komplett, dann reden wir nochmal drüber.
Naja, ich kenne
ja... Komplett!
Ja, ich kenne Frasier, aber...
Dann nenn mir eine Folge, in der er so schlecht drüber gespielt hat. Eine Folge.
Ach, es gibt zum Beispiel die Folge, wo er mit Niles zusammen im Café im Kreis herumtanzt vor Freude und so.
Ja, das, total, das passt, die haben ja sogar gesungen, das Lied ihrer Kindheit.
Naja,
das war... Weil sie jetzt Frauen aufreißen. Ja. Ja, aber das ist nicht so... Wie gesagt, da hatte ich halt das Gefühl, dass der gute Mr. Grammer ein bisschen eingerostet ist, was seine Sitcom angeht, aber wie gesagt, ist eine Kleinigkeit. Punkt. Ich fand, das wird aber durch einen sehr schönen Moment gecancelt, denn Freddy ist geknickt und sagt, ja, wahrscheinlich liegt's wirklich an mir, ne, vielleicht bin ich wirklich emotionally not available und Freddy sagt, das ist doch Unsinn. Das fand ich schön. Das fand ich echt nett, dass er ihm dann wieder ein bisschen aufbaut, so sehr er sich auch freut und horny ist und es war dann sehr klar, dass in diesem Moment Frasiers Date klingeln wird.
Ja.
Und was mich in diesem Moment ein bisschen gefreut hat, dass man damit gespielt hat, dass man hier ja eigentlich nur alte, auch Frasier-Tropes wieder aufwärmt, weil er sagt so, was soll ich machen? Und Freddy bietet an, ja, ich könnte das so tun, als wenn ich der Koch wäre und dann, ne, eins auf der Terrasse, eins hier und dann machst du beide Dates und dass Frasier wirklich überlebt und sagt, nein, es gab Zeiten, da hätte ich das getan, ja, aber ja, jetzt ja, nicht.
Ganz genau.
Richtig, richtig großartig. Und ja, die gute Siobhan ist dann natürlich Opernsängerin, sieht genauso alt aus wie die gute June, ist vermutlich aber älter, würde ich einfach mal tippen.
Na, sie sah durchaus älter aus. Also ich hätte jetzt gesagt, Ende 40, Anfang 50.
Ja, ich sage, ich habe da nicht nochmal nachgeguckt, aber da ist man tatsächlich ein bisschen näher drin. Und es war auch da wieder so klar, dass sich Frasier sich dann wieder nicht entscheiden kann, wie es auch, es gibt ja eine schöne Folge, wo er quasi 3 Blind Dates nacheinander hat. Und das ist hier auch wieder so. Und da war auch schon klar, dass das jetzt ab hier absolut schief gehen wird. Und tatsächlich rennt er zu Freddy und überlegt auch noch mal laut, ob man vielleicht doch das machen könnte mit den beiden Dates. Und ja, die beiden Frauen kriegen die Unterhaltung mit und haben beide keinen Bock mehr. Wo ich mir gedacht habe, ja, Gott sei Dank. Mhm. Gerade wenn ich Freddy wäre, hätte ich auch keine von beiden daten wollen. Mhm. Und
du hast
tatsächlich
ja nicht den Freddy-Fetisch, deswegen...
das stimmt natürlich. Ja, aber als wenn der nicht öfter auch mal einer alten Frau eine Katze aus dem Baum holt und sagt, hier, Muschi gegen Muschi. Der hat doch alle Chancen der Welt.
Ja, aber ich meine, wenn er so eine sprichwörtliche Milf vor dir steht, mit einem gut gepflasterten Vorbau, mit gesunden Kurven einer Mitvierzigerin und das denn genau noch dein Typ ist, ich glaube, dann wirst du halt scharf. Also ich jetzt nicht, ich rede jetzt nur,
für Freddy.
Hypothetisch. Meine Freundin ist 10 Jahre jünger als ich. Ich bin die andere Stelle. Ich bin die andere Seite. Ich bin der Frasier in dieser Beziehung. Aber wenn er drauf steht, das ist es ja, dann warum sollte er nicht geil werden? Also.
Ja, ach, wie gesagt, es sei ihm gegönnt, aber ich glaube, da hat er den Muschi-Muschi-Tausch schneller hinter sich gebracht als Feuerwehrmann. Aber tatsächlich, die Sahnehaube für mich war dann Frasiers lange Rede, in der er sich entschuldigt und nochmal, ne, sagt, ja, tut mir leid, so und so war das. Mhm. Da dachte ich, traut man sich hier nicht, den bösen älteren Herren die Frauen zu verprellen, muss er jetzt den Schwanz anziehen, Entschuldigung sagen. Und nein, sie haben es nicht getan, denn er sagt, aber ich möchte noch eine Sache wissen. Ihr wolltet beide mich, oder? Ich fand es so, so großartig. Die Damen gehen da natürlich und er sagt, I still got it.
Ja, ja,
und das hat mich sehr gefreut, dass man sich das getraut hat, weil das, finde ich, gehört somit wie gesagt, Humor darf Bart nicht mehr würgen. Dann dachte ich jetzt, okay, Frasier darf vielleicht auch keine Frauen mehr verprellen und muss sich ganz höflich entschuldigen, dass er ein Arsch war. Nein, er hat nochmal eine Arschlochgröße draufgesetzt. Und das hat mich sehr, 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 sehr gefreut.
Ja.
Und tatsächlich hatte ich dann, als der Vorspann ansetzte, ein bisschen Angst, dass David im Vorspann zu sehen sein wird. Aber nein, wir haben einen sehr, sehr befremdlichen, echter Leichengag im Theaterstück, der mich allein ob seiner, ich glaube, es ist so der Gag, den ich am seltsamsten finde von allen Abspann-Gags, die ich gerade so im Kopf habe. Das hat mich richtig gefreut, tatsächlich. Das war so
absolut absurd.
Bizarr. Ja, ganz, ganz genau. Und da dachte ich, okay, auch die Reaktion war absurd, dass die beiden Mädels dann einfach sagen, versuchen ihn zu wecken, rennen dann weg. Und der Mann steht dann halt auf, als hätte er durchgesoffen und wäre tierisch verkatert.
Man weiß auch die Reaktion nicht. Hat er es nicht mitbekommen? Hat er sie verarscht? Also, war total lustig. Also, das war auch wirklich so. Vor allem auch die Reaktion der beiden so, fuck, der ist wirklich tot. Muss weg! So.
Ja. Ich fand es. Und vor allem, dass sie auch offensichtlich nicht wissen, wer es ist.
Ja.
Dass sie gar nicht wissen, wen sie da eingestellt haben als Schauspieler und so. Es hat richtig, richtig Freude gemacht. Allein, weil es halt so absolut Banane war.
Definitiv. War ein sehr schöner Abschlussgag, tatsächlich. Der auch, so diese B-Handlung so ein bisschen zum Abschluss bringt, nachdem Eve und Ellen auch schon geflüchtet sind. Ja.
Ich hatte erst erwartet, dass die beiden sich irgendwo versteckt haben und dann lachen, weil das ein Plan von ihnen war als
Rache. Ja, das kann natürlich sein, ne? Also, das, vielleicht haben sie das mit dem Typen abgesprochen, ne? Also, wo alle anderen Backstage waren, leg dich nochmal hin.
So. Und reagiere nicht.
Unsere Rache wird eiskalt serviert.
Es könnte natürlich auch der Beginn eines längeren Handlungsstrangs sein.
Dass der immer gedacht, wieder auftaucht und so tut, als würde er sie heimsuchen als Geist oder so. Nee,
fast. Wenn er wirklich tot gewesen wäre, hätte man am Ende so leicht nach links oder rechts abschwenken können. Und da hätte dann der einarmige Assistent von Fraser dann.
Das wäre auch lustig gewesen.
Ja, das wäre tatsächlich so die Hinleitung zum Staffelfinale More Death in Murderbury gewesen. Das hätte ich sehr gut gefunden. Ja, aber ich bin dann quasi bei der Wertung. Tatsächlich ist es eine recht ecken- und kantenlose Folge und ich fange einfach mal an mit der Wertung.
Ich lehne mich mal zurück.
Ja, tatsächlich habe ich mich sehr über die Folge gefreut. Allein, weil David nicht dabei ist. Allein, weil Olivia kaum dabei ist. Ich finde sehr schön, dass man sich hier mal nicht bemüht sah, eine Nebenhandlung reinzuquetschen, die quasi die anderen Charaktere bedient. Leid tat es mir um Ellen. Von dem hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen, war natürlich in der Kombo nicht möglich. Ich finde toll, dass man sich auf so eine Grundstruktur zurückbesonnen hat. Wie gesagt, das ist was, das hat man in vielen Sitcoms, das fühlt sich wie zu Hause an und das finde ich tatsächlich sehr schön. Auf der anderen Seite tut es mir sehr leid, dass man aber tatsächlich nie darüber hinauskommt. Im Gegenteil, man dümpelt manchmal auch so ein bisschen im Durchschnitt dieser Inszenierung vor sich hin. Es ist halt alles altbekannt. Und alles wirkt so in Summe ein bisschen grau, wie es auch Fraser beim Daten tut, finde ich. Und das tat mir ein bisschen leid. Darum gebe ich so in Summe maximal die 6,5, was so die Qualität ist. Das Bauchgefühl sagt aber, ich bin sehr viel zufriedener mit so einer 6 als mit mancher 7, die wir in den Folgen davor gesehen haben. Weil, wie gesagt, das ist so eine Folge, die würde ich auch als durchschnitts nicht besonders dolle, aber doch lustige Fraser-Originalfolge gelten lassen. Das war bei den anderen nicht so. Die wirkten halt, ja, mit Gewalt auf neue Elemente getrimmt. Das hat man hier gelassen und das tut dem Ganzen ganz gut. Es war eine sehr relaxte Folge und das hat mich gefreut.
Ja, da kann ich mich größtenteils anschließen. Es war, die Folge war sehr standardisiert. Es gab auch keine großen Regie, Kamera, sonst was Spielereien. Es wirkte tatsächlich ein bisschen so wie vom Theater aufgenommen, wie keine Ahnung, früher ein Herz und eine Seele oder so, weißt du, so was einfach so durchchoreografiert ist und einfach starr draufgehalten und so. Deswegen auch immer wieder mein Vergleich zu einem Kammerspiel, weil sowas mag ich sehr gerne. Ich bin auch großer Fan von der Sitcom hier mit Derek Jacobi und Ian McKay.
Mit dem schwulen Pärchen.
Genau, Vicious hieß sie.
Vicious, ja.
Ich riesen Fan von ihr. Ich hab schon mehrfach gesehen, die Serie. Die ist einfach total lustig und sowas mag ich. Weißt du, wenn du einfach so wie eine Art Theaterstück präsentiert bekommst, auch wenn es eine Sitcom ist, und dann noch so ein bisschen Slapstick dabei hast und so, das mag ich. Da muss auch nicht viel Spielerei von Regie und so weiter da sein. Da lebt es vor allem von den Darstellern. Deswegen bin ich sehr froh, dass David nicht dabei war. Ja. Und die Handlung war konstruiert, aber sowas gehört bei so einem Kammerspiel manchmal dazu, gerade bei so Comedy-Kammerspielen gehört es dazu. Nicht jeder Gag hat gesessen, ja, da haben wir jetzt drüber geredet, aber im Großen und Ganzen hat die Folge durchaus Freude bereitet. Ein paar sehr gute Gags waren dabei. Die Behandlung hat nichts irgendwie weggenommen, die war kurz genug, die war immer mal wieder an den richtigen Stellen eingestreut, so für ein, zwei Gags und dann war sie auch wieder weg und das war in Ordnung. Ich würde sie durchaus als schlechter als die vorherige Folge einordnen, aber wenn ich jetzt grob überfliege, würde ich es tatsächlich bisher als zweitbeste Folge der Staffel bezeichnen. Also durchaus überdurchschnittlich, nicht im obersten Bereich, aber ich hätte jetzt so 6,5 gedacht, aber ich gebe 7, weil 0,5 Punkte extra dafür, dass David nicht dabei ist. Deswegen gebe ich 7 Blind Dates von 10.
7 Blind Dates, da wird sich Fraser freuen, da hat er die große Auswahl. Ja, tatsächlich, wie gesagt, bin ich in vielen Punkten bei dir, muss aber auch sagen, Kammerspiel nach Schema X hatten wir in Fraser halt schon sehr viel besser. Das ist das, was mich stört.
Ja, aber es hätte aber auch deutlich schlechter sein können. Es war ja, und du merkst ja, es, du merkst es vor allem daran, dass wir hier nach um die 40 Minuten quasi schon am Ende der Folge sind. Dass es einfach so eine seichte Nebenbeifolge war, die nicht wehgetan hat. Und das muss es manchmal auch sein. Da braucht man auch gar nicht viel drüber schnacken. Es war einfach okay, war gut, hat gefallen.
Das meine ich damit. Das genügt mir auch vollkommen tatsächlich. Also wenn die Serie jetzt so bis auf wenige Highlights so ein Niveau hält, bin ich happy. Tatsächlich hat man es hier geschafft, viele Sachen, die mich ansonsten stören, wegzulassen.
David.
Und das bin ich ganz genau. Und dass die gute June halt ein bisschen älter aussieht, als sie ist, da kann sie ja nichts für. Ne? Und dass Freddy, naja. Ja,
kein King-Shaming hier, Raphael. Kein King-Shaming.
Doch, ich finde, man sollte mal wieder mehr Sachen schämen in dieser Welt. Das kommt viel zu kurz. Es wäre eine bessere Welt, wenn man wieder mit den Fingern auf Sachen zeigt und sagen, hör mal, hast du noch alle Tassen im Schrank. Ich glaube, dann wäre die Welt ein besserer Ort, möchte ich einfach mal sagen. Und ich zeige mit dem Finger auf David und sage, hast du alle Tassen im Schrank? Geh weg. Ja, ihr könnt noch was tun, bevor wir uns gleich verabschieden. Nämlich, ihr könnt uns bewerten auf allen möglichen Podcast-Portalen, wo ihr uns hört. Wenn ihr uns gerade hört, guckt, wo ihr uns hört. Guckt, ob es eine Bewertungsfunktion gibt. Ja, und bewertet uns. Ich würde sagen, möglichst gut, aber im Zweifelsfall möglichst fair. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, ja, es gab so einen Spruch, der hing bei uns lange im Rewe. Sind Sie zufrieden? Sagen Sie es weiter. Sind Sie unzufrieden? Sagen Sie es uns. Das könnt ihr tun unter 0211 54281744. Da könnt ihr uns auf die Mailbox quatschen und sagen, ihr seid ja behindert. Dann würden wir sagen, selber du auch, du Arsch, verpiss dich, aber ihr habt es uns gesagt.
Wir werden alles abspielen, was reinkommt. Außerdem könnt ihr auch noch unseren Voicemail-Button auf der Website verwenden, die man wo findet, Raphael?
Die findet man im Internet unter www.cheers-fraser.de. Für die Leute, die vielleicht sagen, oh, ich habe Schwierigkeiten mit dem Englischen, das ist cheers-fraser.de.
Oh, wenn du schon dabei bist, dann sag uns auch noch mal schnell unsere E-Mail-Adresse und zwar so schön, wie nur du es sagen kannst.
Ah, das wäre kackel. cheers-fraser.de oder für die Leute, die es Englisch mächtig sind und Fraser kennen, es ist kacl@cheers-fraser.de.
Ja, genau, wir freuen uns über alles, was hier eingeht. Wir senden auch alles, außer es ist, keine Ahnung.
Illegal.
Illegal, genau. Also wenn ihr jetzt zum Heiligen Krieg, selbst das würden wir senden, ist ja lustig. Ja. So. Im Gegensatz zu David.
Ja, und wenn ihr das getan habt und um uns herum die Welt untergeht, heben wir unser Glas und sagen, Cheers, André.
Cheers, Raphael. Cheers, Fraser.